Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, in der ihr euch Zusammenfassungen, sogenannte Blinks, von verschiedenen Sachbüchern durchlesen oder sogar vorlesen lassen könnt. Ich habe mir gestern zum Beispiel Too Much and Never Enough von Maria Lea Trump, der Nichte von Donald Trump, über Donald Trump und generell die Familie angehört. Da wird einem relativ übel.
Im Schnitt sind die Zusammenfassungen etwa 15 Minuten lang und damit perfekt für eine kurze Bahnfahrt, einen Spaziergang, wenn einmal wieder die Decke auf den Kopf fällt oder wenn man gerade beim Kochen ist. Ich hingegen höre die meisten Bücher tatsächlich bei WoW, wenn ich mal wieder vergessen habe, den Magier zu bezahlen und von Undercity mit dem Zeppelin Richtung Orgrimmar unterwegs bin und warte, weil WoW Classic besteht zum größten Teil aus Warten. Ist trotzdem schön.
Unter blinkist.de/AAA bekommt ihr als kleinen Bonus sogar noch 25% aufs Jahresabo. Außerdem könnt ihr das Ganze auch noch 7 Tage lang testen. Ha, bin ich wuschig.
Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge Alliteration am Arsch, präsentiert von Blinkist.de.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Das ist also der Saal, der Schauplatz unserer Bemühungen in der Vollendung des Sextanzes.
Verdammt glatt hier, Herr Direktor Spritzer.
Das kommt von dem vielen Sperma, das die Männer sich hier abtanzen. Die Putzfrau poliert jeden Morgen das Parkett damit.
Das muss ich mir merken. Bisher habe ich fürs Bohnen immer teuren Wachs gekauft.
Meine Herrschaften, ich möchte Ihnen noch mal kurz die Richtlinien unserer Tanzschule erläutern. Bei uns gibt es nicht das übliche Herumhopsen, jeder für sich allein, denn was ist Tanz, wenn man das Kind richtig beim Namen nennt? Die beschleunigte Möglichkeit, Kontakt zum anderen Geschlecht zu bekommen, nicht?
Damit meint er das hier.
Ohne das scheinheilige Getue der anderen Tanzschulen.
Und wann lernen wir den Eichelspitzentanz, für den Sie so berühmt sind?
Der ist für Fortgeschrittene, denn dazu muss die Eichel ja richtig aus der Umhüllung fahren.
Ja, die Tondokumente von Reinhard Remforts Tanzschule 1999, Essen-Altendorf, ey, fick dich, Alter, was ist das denn
das
schon
wieder? Das ist der Eichelspitzentanz.
Oh Gott, Reini, ey, ich war letztens bei Riverboat, ey, da hat einer vorher Jörg Kachelmann empfohlen, sich unseren Podcast anzuhören und hat ihm empfohlen, dass er sich doch bitte Alliteration am Arsch Corona-Häppchen 16 anhören soll, wo wir 25 Minuten lang uns einscheißen beim Versuch, Pornotitel
vorzulesen. So,
und das war das Erste, was Kachelmann zu mir sagte, ihr Podcast ist aber schon ganz schön explizit. Also es ist unangenehm.
Ach was, komm, du magst es doch auch.
Ich mag es doch auch. Nein, aber sehr netter Bursche, ich war da zu Gast und dieses Ding ist auf jeden Fall, also was ist, wo, das war wieder 70er, oder? Das war 70er.
Ja, das war ne, so, wenn man das Bild dazu sieht, alles sehr körnig. Wenn man das so nennen
sehr körnig,
möchte.
Sehr körnig. Selbst die Ladies, alles war sehr körnig. Da war alles sehr körnig. Warst du eigentlich
Das wollte ich dich gerade auch fragen, ob du in einer Tanzschule warst. Also sagen wir generell im Leben schon mal in einer Tanzschule oder in jungen Jahren so mit, wann macht man das, mit 15, 16, 18?
Ich glaube so irgendwas zwischen 13 und 17 oder so, ne? Also in dieser Zeit.
In dieser Zeit war ich nicht in einer Tanzschule.
Ich weiß, du warst zu deiner Hochzeit, um diesen etwas entwürdigen Hopsertanz aufzuführen. Das sah so ein bisschen aus wie die dicke Asiatin bei Donnie Darko, weißt du, die in diesem Schwanenkostüm tanzt. Das hat mir sehr gut gefallen. Mein Sonnengott tat mir ein bisschen leid, dass sie das machen musste, aber gut. Was man nicht alles tut für einen Mann, den man.
Ja, man muss halt, ne? Also bei der Hochzeit. Ich hab halt mit meiner Frau getanzt. Du hast dich von deiner Frau über den Strand schieben lassen. War auch nicht viel besser.
Strand schieben lassen? Was für eine absolute Frechheit. Meine Frau und ich sind verschmolzen. Es war eine Art wilder Tango.
Ja. Also
unsere Körper sind zu eins geworden.
Ich rede nicht von dem Eichelspitztanz danach. Ich rede
Den gab's aber auch. Oh. Ah. Nee, ehrlich gesagt, Hochzeitsnacht gab's bei uns nicht. Bei euch?
Ich überlege gerade. Wir waren sehr. Ich glaube, da freuen sich mal alle drauf. Aber eigentlich sind alle nur total plattmüde.
Alter. Wir waren beide lattenbesoffen, haben bis 6 Uhr morgens getanzt, wir sind ins Bett, wir haben uns noch so zueinander hingedreht und haben gesagt, muss diese Tradition jetzt? Und sie so, nein, muss es nicht. wir waren beide der Meinung, das ist jetzt die richtige Entscheidung, das mal schön sein zu lassen.
Was hast du deiner Familie gesagt, die vor der Tür wartete, dass jemand rauskommt?
Ja, also meine Oma kam rein mit dem bebluteten Betttuch und hat lalalalala gemacht. Das, sie waren enttäuscht. Alle standen draußen, haben sich gefreut. Nee, aber das ist ja wirklich, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass es in manchen Kulturen, zum Beispiel bei den Roma und Sinti, wenn die sehr traditionell sind, mein Vater ruft an. Ist das nicht schön?
Oh, ernsthaft?
Ja, warte mal. So, warte mal.
Das ist doch geskriptet, ja, das glaubt uns
keine
Sau.
Es ist nicht geskriptet, nein, er ruft, es ist die Uhrzeit halt. Hallo Papa.
Was ist los?
Nix, ich nehme gerade mit dem Reinhard Remford auf, wir unterhalten uns gerade über Paarungsriten. Riten.
Ja gut, tolles Thema. Ja.
Tolles Thema, genau. Nein, du störst überhaupt nicht, also ich freue mich ja, wenn du...
Ist aber schön.
Ist denn alles gut bei dir?
Alles gut und Licht neben mir, nur das Wetter ist scheiße, aber ist egal, wir waren schon zweimal im Regen raus und es muss ja auch sein, dann eben nicht so lange. Ja, nö, sonst keine Probleme, hab heute auch den Vertrag bekommen da von dieser Firma und so, müssen wir mal durchgehen.
Okay, naja. Das machen wir, also du, das erzählst du ja jetzt gerade im Podcast, das machen wir gucken uns das gemeinsam an, Papa. Willst du noch mal was grüßen? Vielleicht den dicken Reinhard Remford, das ist der, der mit dieser kleinen
so
Brille und dem Knast-Tätowierung.
Ja, ich weiß, der in Dame ganz schlechte Laune hatte.
Ja, da hat er nämlich, da hat er nämlich schlechte Laune gehabt im Ostseeurlaub, das ist sogar meinem Vater aufgefallen. Was hörst du, Reinhard?
Man wagte nicht, ihn anzusprechen.
Er hat gearbeitet,
so schlimm war's.
Der Reinhard.
Der Reinhard hat gearbeitet, ja. Das ist schön, Papa, dass du sowas, für sowas hast du noch Antennen. Ich habe das ja auch wahrgenommen, aber es war wahrscheinlich nur die Regelblutung, man weiß es daran. Ich habe ihn schon mal gefragt, was er hatte. Es lässt sich nicht erklären. Er ist einfach ein schnippisches kleines Mädchen.
Ach was. Mädchen auch noch. Ja, toll.
Papa, ich melde mich, wenn wir hier fertig sind, ja?
Das ist schon mal erfreulich.
Ich melde mich, wenn wir hier fertig sind, ne?
Ja, alles klar.
Willst du nochmal die 100.000 Hörer grüßen?
100.000 Hörer. Waren es nicht doch 101.000?
Wahrscheinlich, jetzt, wenn du dabei bist.
Sehr gerne, natürlich. Ja, auch wenn ich nicht den Segen des Papstes erteile. Wie du immer so schön berichtest, das ist ja alles Unsinn.
Unsinn, ja.
Ja, okay. Ne?
Tschüss. Bis nachher.
Ja,
tschö. Tschö, Papa. Tschö. So, mein Papa hat einen neuen Hund.
Ah.
Aus einem griechischen Tierheim und da müssen jetzt mit dieser Firma, die den zugestellt hat, muss ich ihnen einfach sagen.
Die Firma, die den zugestellt hat. Hallo, hallo, Paket.
Ja. Ja, sie waren so nett, zumindest ein Luftloch in die Kiste zu machen. Nein, das Problem ist, mein Vater ist ja in Hundeerziehung eigentlich, das hat also immer bei uns zu Hause meine Mutter übernommen und mein Vater ist darin überhaupt nicht firm. Und das wird sehr lustig werden. Also mit unserem anderen Hund, der letztes Jahr gestorben ist, der ist mit ihm spazieren gegangen.
Aber wie hieß
also
der nochmal? Der hatte auch so einen schrägen Namen, ne?
Maja, das war
nicht. Echt Maja? Ich hatte
Maja,
immer
ja
gedacht, das wäre irgendwie Müllkippe oder so.
Nein, Einstein hieß der Hund davor. Maja war ein Hund von der Müllkippe, von der polnischen Müllkippe. Der hat mal eine Ratte im Ganzen runtergeschluckt und meine Mutter ist schreiend zum Tierarzt gefahren, mit dem Hund auf dem Arm, im Vollgas und kam dann beim Tierarzt an und wollte, dass dieser Hund diese Ratte wieder erbricht. Und dann fragst du, was kann man jetzt machen? Und der Tierarzt sagte nur, ja, eine Serviette reichen, würde ich sagen. Ne? Also,
hast du die Geschichte miterlebt oder wurde dir die erzählt?
Ich saß neben ihr.
Ah, du saß neben ihr, okay.
Ich habe versucht, sie zu beruhigen, weil ich habe den Wagen gesteuert. Sie war völlig nicht mehr zu stoppen.
Ich wollte nur sicher gehen, ob diese Geschichte wirklich von dem Hund war oder ob das so wie bei Zombieland war, dass das am Ende halt, ne, dass du das mit der Ratte und so. Aber
was ist bei Zombieland mit der Ratte?
Bei Zombieland ist das doch so, dass einer der Protagonisten die ganze Zeit von seinem Hund erzählt, den er irgendwie verloren hat und so weiter. Und irgendwann am Ende wird den anderen Protagonisten klar, dass es gar nicht der Hund ist, von dem er redet, sondern sein kleiner Sohn.
Oh, wow, okay.
Ich meine, das war bei Zombieland.
Woody Harrelson in dem Fall?
Das weiß ich nicht.
Woody Harrelson, du kennst doch den Schauspieler Woody Harrelson, oder nicht? Weiß
ich, nein,
ich
kenne keine Schauspieler.
Du kennst Woody Harrelson nicht? Natural Born Killers, Oliver Stone, 1994. Was ist los mit dir, Remford? Verdammte Scheiße. Woody Harrelson, einer der ikonografischen Schauspieler der letzten 30 Jahre. Der Vater von Woody Harrelson war nebenbei, das wissen viele nicht, Mörder und ist im Todestrakt gestorben oder zumindest im Gefängnis gestorben.
Ja, genau, der war.
Ja, Woody Harrelson.
Ja.
In Gottes Namen. wie kannst du denn,
also, ich kenne, was interessiert mich so ein, also mal ganz ehrlich, ne, was interessiert mich denn der Name von irgendeinem Schauspieler, wenn ich den Film sehe und denke so, oh ja, guter Film, oh, wie heißt denn eigentlich dieser Schauspieler, das würde mich mal interessieren, oh, das schlage ich jetzt mal nach, interessiert einen Toten.
Ja, weil du ein verdammter Banause bist, Remfer.
Nein, ich kann gute Filme genießen, ohne jeden scheiß Schauspieler beim Namen zu kennen.
Das, aber es gehört doch, man muss sich doch in die Lore reinknien, verstehst du? Man muss sich reinknien, wie bei World of Warcraft. Da kannst du doch auch dein Ogrimmar oder was auswendig lernen.
Ja, weil ich da hinreisen muss, du Vollpfosten.
Wo waren wir eigentlich eben? Bei der Tanzschule? Entschuldigung, Tanzschule FV, der kam aber von ganz tief unten. Jetzt werden einige wieder schreiben, nicht rülpsen im Podcast. Kannst du das piepen? Kannst du einen Rülpser piepen?
Könnte ich machen, will ich aber nicht. Nebenbei nimmst du deine Spur gerade auf, weil du hakst ein bisschen. Wäre nett. Wenn nicht, drück mal.
Ich nehme alles auf.
Ja, sehr schön.
Insgesamt nehme ich alles auf. Hast du gemerkt, dass mein Vater sogar in der Ostsee gemerkt hat, dass du dich, also dass du mies drauf warst?
Ja, ich war mies drauf, weil ich Klausuren von Studenten korrigieren musste,
die du ja liebst.
Ja, die mich, also sag mal so, ne, ich war nicht sauer. Ich war nur sehr enttäuscht.
Das ist aber ehrlich gesagt, das ist ein absoluter Frauensatz. Ne? Ich bin nicht sauer, ich bin nur sehr enttäuscht.
Nein, das ist kein Frauensatz, das ist ein Muttersatz. Meine Mutter hat sowas immer gesagt. Nein, meine Mutter hat sowas nicht, also selten eigentlich. Aber das
meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich gesagt habe, das war keine Absicht, das wäre ja noch schlimmer. Ja. Das ist wirklich ein Muttersatz, ja.
Ja.
Ihr habt es wahrscheinlich eben schon rausgehört, als ich in der Vergangenheitsform sprach, weil ich in diesem Podcast ja oder insgesamt nie darüber gesprochen habe, aber heute Abend sowieso zum Beispiel in einer großen Talkshow sitze und darüber rede.
Heute Abend, Freitag?
Ja, heute Abend. Ah. Also morgen, ja, also nee, Quatsch. Wir sind ja, also nee, heute ist Freitag, so, aber ja. Wir sind ja am Sonntag ausgestrahlt.
Ja, okay, nochmal.
Aber schön, dass du mir ein diffiziles Thema. Ja, komm, unterbrich mich nochmal.
Weiß nicht. Los. So, du möchtest das nochmal sagen, das ganz, also.
Ich würde das wirklich gerne nochmal sagen, weil ich habe da wirklich Bock drauf. Danke, Reini. Also, meine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben. Ich habe das im Podcast nie öffentlich gemacht und abseits dessen auch nie. Aber es war natürlich trotzdem immer eine etwas, in Anführungszeichen, skurrile Situation, wenn du von den Trauerfällen deiner Familie nun mal sprachst. Deine Eltern sind ja im gleichen Jahr auch verstorben.
Meine Mutter.
Dein Vater ist ein Jahr davor, glaube ich, ne? Oder 2 Jahre?
2 waren es, glaube ich.
2 Jahre davor. Aber deine Mutter ist im gleichen Jahr verstorben.
Ja.
Und du hast ja ganz früh für dich gesagt, du bist da total cool mit und kannst, also nicht cool mit, aber du kannst damit umgehen, das öffentlich zu machen, das ist in Ordnung für dich.
Ich stehe ja auch nicht so in der Öffentlichkeit wie du. Das ist ja auch eine andere Nummer.
Auch ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehe. Aber ich habe mich halt entschieden, dass auch im Wunsch meiner Mutter für mich zu behalten. Und es hat natürlich immer etwas skurrile Szenen ergeben, wo wir beide uns über deinen Trauerfall unterhielten und meinen ausgespart haben und ich im Präsens über meine Eltern sprechen musste. Ich will da auch gar nicht jetzt lange rausholen. Meine Mutter ist an Lungenkrebs gestorben vor 2 Jahren. Das war eine wahnsinnig beschissene, harte Zeit. Wie jeder andere, der seine Eltern verliert, die ihm am Herzen liegen. Ich habe mich damals entschieden, weil meine Mutter auch so ein Typ war, die war sehr robust, sehr westfälisch, sehr preußisch gezogen und hat mir gesagt, ich soll meinen Job weitermachen. Das heißt, ich bin jeden Abend trotzdem aufgetreten, bin morgens ins Hospiz gefahren, abends auf die Bühne und das hat mir geholfen, genauso wie dieser Podcast mir auch zumindest im Nachhinein geholfen hat. Alliteration startet ja erst danach, aber in der schweren Phase, wo es mir wirklich nicht gut ging, hat mir trotzdem Alliteration immer viel Kraft gegeben, weil einer der wenigen Punkte, wo mir wirklich zum Lachen war. Ja. Und das ist mittlerweile besser geworden, aber diese private Sache wollte ich mit euch teilen, weil sie auch im neuen Buch drin steht und weil ich mich sehr gefreut habe, dass alle, die jetzt das neue Buch schon gelesen haben, wo es nicht fokussiert um den Tod meiner Mutter geht, aber es kommt halt darin vor, mit großem Respekt und großer Anteilnahme und sehr, sehr, sehr angenehm damit umgegangen sind. Also ohne komische Nachfragen, ohne Kritik und auch ohne so ein geheucheltes Beileid, sondern einfach eine sehr nette, anteilhafte Haltung des Publikums. Wofür ich euch, die mir gerade zuhören, die mir geschrieben haben, danken möchte. So, Sermon zu Ende.
Ja, das ich musste auch mal aufpassen, dass ich das nicht aus Versehen irgendwo mal am Rande erwähne, weil ich das natürlich wusste. Was die wenigsten Leute wissen, ist, dass meine Mutter im gleichen Krankenhaus gelegen hat wie deine Mutter, als sie gestorben ist. Und wir uns, also das tatsächlich sogar zur gleichen Zeit war. Also deine Mutter ist zwei Wochen, drei Wochen oder so nach meiner gestorben. Ja. Also es war sehr kurz hintereinander. Und wir uns tatsächlich häufiger im Krankenhaus getroffen haben zu der Zeit.
Sehr, für uns beide, sehr schwere, sehr seltsame Zeit. Kann man gar nicht viel drüber sagen. Da stehen halt zwei Kinder auf dem Flur in einem gesichtslosen Krankenhaus und sind hilflos.
Ja, das Schlimme ist, man ist Mitte 30 und kommt sich trotzdem vor wie 12. Ne? Also du kannst halt nichts machen, also gar nichts. Und also bei mir war das so, dass meine Mutter ist halt auch an Krebs gestorben. Die hatte Krebs in den Nieren und so. Und bei einer der Untersuchungen wurde dann tatsächlich, als die zweite Niere hin war, plötzlich auch noch ein fast faustgroßer Hirntumor gefunden. Und da wussten wir halt, es ist generell vorbei. Und meine Mutter wusste das auch. Ne? Und die wusste auch, dass es vielleicht noch so zwei Wochen sein werden. Aber ich fand das krass, weil meine Mutter trotzdem irgendwie immer noch so dieses Verhalten halt hatte ihren Kindern gegenüber, obwohl die Kinder, ne, also das jüngste Kind von ihr war Mitte 30, mein ältester Bruder ist über 50 mittlerweile und meine Mutter hat sich trotzdem so verhalten, als ob wir, also so ein bisschen als ob wir 12 wären, ne, so ist doch alles okay und ne, macht euch keine Sorgen.
Sie hat sich euch mehr Sorgen um euch gemacht,
ja,
als
genau,
um sich selbst. Ne?
Genau,
ja.
Das also war eine harte Zeit. Das muss, wie du im Buch auch geschrieben hast, das muss jeder irgendwann mal durchmachen und es ist für jeden anders. Und trotzdem schlimm auf jede, also für jeden, glaube ich. Also zumindest jeder, der noch Kontakt zu seinen Eltern hat.
Klar, es ist für jeden schlimm. Ich glaube, für uns beide, so absurd die Situation nun mal damals war, war es trotzdem gut, dass wir einander hatten, so, weil wir nun mal parallel das Gleiche erlebt haben und Freundschaft einfach da ja auch, also meine engsten Freunde, zu denen du ja auch gehörst, waren für mich da einfach ein Riesennetz, natürlich meine Frau auch, und das hat mir extrem geholfen, genauso wie der Job in meinem Fall mir extrem geholfen hat. Also ich bin trotzdem weiter aufgetreten, habe nicht eine Show abgesagt, und das lag nicht dran, dass ich dann großes Bedürfnis nach hatte, sondern dass es so der einzige Platz, ähnlich wie in diesem Podcast war, in dem man Spaß und Souveränität empfunden hat in der Zeit, in der man überhaupt keine Kontrolle über irgendwas mehr hat.
Ja, erst mal kurz vergessen, ne? Also so doof das klingt, aber mal kurz vergessen, dass es gerade irgendwie scheiße sonst ist. Also an der einen oder anderen Stelle.
Klingt seltsam, aber es ist in dem Moment so. Ne? Ja. Und vergessen kann man es eh nie komplett, aber dieses mal was, also Bühnenarbeit ist eine Situation 100% in der Hand haben. Und das gehabt zu haben in diesem Moment, in dem man, und das war bei dir auch das bestimmende Gefühl, wie du eben schon sagtest, komplette Hilflosigkeit empfindet, weil man überhaupt gar nichts tun kann. Wenn ein Angehöriger, der einem so nah ist, so krank ist, stehst du einfach nur völlig hilflos daneben und degradierst wieder zu einem 10- bis 12-Jährigen. Und das war bei mir auch so. Es ist jetzt eine Zeit lang her. Ich habe mich entschieden, da jetzt mit in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich auch irgendwie müde wurde, so zu tun, als wäre sie noch da. Weil mir haben Leute Pakete zu ihrem Geburtstag geschickt, was total lieb ist. Und fragen natürlich total oft nach ihr. Auch bei Shows wurde ich gefragt, dein Papa ist ja hier, wo ist denn deine Mama und so. Das wollte ich jetzt einfach mal hinter mir lassen. Aber damit ist es dann auch erzählt eigentlich.
Ja.
Also, und alles andere könnt ihr im Buch lesen.
Ja. Ich find's übrigens ganz cool, dass dein Vater, dass du quasi fast täglich mit dem telefonierst, dass er hier im Podcast auch andauernd anruft.
Ich telefoniere zweimal täglich.
Ja, dass es dem halt irgendwie, also für den war es ja auch alles nicht leicht, ne? Und dass ihr damit zusammen irgendwie so noch gut zurechtkommt. Weil meine größte Angst, als mein Vater gestorben ist, also vor meiner Mutter, war, dass, also der Gedanke, der mich am meisten fertig gemacht hat, wo ich echt jedes Mal Tränen in den Augen hatte, war der Gedanke an meine Mutter, die alleine am Küchentisch in ihrer Wohnung sitzt, ne, wo halt mein Vater nicht mehr da ist, weil die halt auch fast 50 Jahre verheiratet waren, ne, und irgendwie wie so ein symbiotisches Lebewesen. Mein Vater hatte ja, wie gesagt, auch Krebs, bei dem hat es allerdings lange gedauert und meine Mutter hat den die letzten 5 Jahre zu Hause gepflegt. Das also war auch eine harte Zeit. Und
es war, ja, das war bei meinem Vater so ein bisschen absehbar, dass der zwar meine Hilfe braucht, aber trotzdem, dass der damit umgehen ist ein komischer Begriff, damit kann niemand umgehen. So, es war trotzdem ganz, ganz fürchterlich für ihn, genauso wie es für mich ganz fürchterlich war. Aber dass mein Vater so sein Leben, weil der wahnsinnig viele Interessen hat, ne? Er geht super gerne ins Kino, ins Theater, fährt in Städte, guckt sich Quatsch an. Also der ist halt ultra unstet und aktiv und das hilft wahnsinnig dabei, ne? Der versauert halt nicht zu Hause.
Ja, meine Mutter ist auch, als mein Vater dann gestorben ist, nochmal, also aufgeblüht ist vielleicht zu viel gesagt, aber in der Zeit, als sie sich um meinen Vater gekümmert hat, war sie halt die meiste Zeit zu Hause, weil sie sich, die hat sich am Ende, als es ihm richtig schlecht ging, nicht mal getraut, also einkaufen zu gehen, weil sie Angst hatte in dem Moment, wo er halt, ne, stirbt, nicht da zu sein. Ne? Und am Ende war es wirklich so, dass meine Mutter wirklich am Bett meines Vaters saß, als er gestorben ist und seine Hand gehalten hat. Also als mein Vater dann irgendwann nicht mehr war, ist meine Mutter tatsächlich nochmal aufgeblüht im Sinne von, sie ist wieder in den Chor gegangen. Sie hat jahrelang im Kirchenchor gesungen. Ne? Sie ist irgendwie zu irgendwelchen Handarbeitskursen zu Freunden gegangen und so, hat nochmal irgendwie kleinere Reisen unternommen, also jetzt nichts Großes, aber ist irgendwie mal 2, 3 Städte weitergefahren und hat sich da irgendwie zum Kuchenessen getroffen und so, was sie jahrelang vorher nicht gemacht hat. Und ich bin froh, dass meine Mutter dann ihre letzten Jahre doch nochmal sehr fröhlich verbracht hat. Also anders als ich es befürchtet habe.
Ja, das ist auch total super. Und bei vielen Leuten ist das ja dann auch überraschenderweise so, ne? Also, dass die dann, weil dieses Pflegen und so halt unfassbar an die Kräfte geht und auch seelisch total hart ist, dass man dann danach im ersten Moment sowas wie eine Befreiung von dieser Situation erlebt. Und dann vielleicht auch nochmal Kraft sammelt, um selber nochmal Anlauf zu nehmen, was zu erleben. Das finde ich auch total richtig und gut. Also, da sollte niemand in Anführungszeichen drüber richten oder der Meinung sein, er müsste darüber irgendwas sagen. Ich finde das komplett richtig, dass man das so macht.
Schwieriges Thema.
Guck mal, wir reden seit über 150 Stunden oder so miteinander und privat ja noch viel länger. Ja. Und ich finde es eigentlich gut, zum Beispiel, dass jetzt nicht mehr, weißt du, ihr seid ja auch nicht blöd, die uns zuhören. Immer seit 105 Folgen oder 110 Folgen ruft mein Vater an. Also ich gehe davon aus, dass manche sich schon gedacht haben, okay, da scheint irgendwas zu sein, warum nur der anruft.
Ja.
Kann natürlich auch sein, ich hätte mich mit ihr zerstritten oder was auch immer, aber in dem Fall ist es halt nicht das. Und für mich war es jetzt, ich hatte große Angst davor, das bekannt zu geben, so, weil ich nicht wusste, wie das Publikum damit umgeht, wie ich damit umgehen würde. Aber jetzt im Rückblick war es absolut die richtige Entscheidung. Also ich habe ein paar Interviews dazu gegeben. Es gab einen großen Spiegel, ein großes Spiegel-Interview, wo ich das auch bekannt gegeben habe. Und das Spiegel-Interview war schön und in Anführungszeichen schön und gut. Was mich gestört hat am Anfang war, dass sie sehr stark in diesem Interview nur auf das Thema meiner Mutter eingegangen sind.
Ja.
Und das musste ich danach nochmal ein bisschen zumindest korrigieren, weil das nicht so, das ging nicht in die Richtung, die ich wollte. Ja. Trotzdem bin ich im Moment damit sehr glücklich, wie die Leute damit umgegangen sind und danke euch allen zu Hause, dass ihr so nett zu mir wart. Und jetzt aber auch genug jetzt.
Genau, jetzt könnt ihr wieder draufhauen auf den kleinen fetten Sack.
Der kleine fette Sack gibt jetzt richtig Vollgas, du kleine Bitch.
Was macht denn mit seinem Personal Trainer?
Ja, mit seinem Personal Trainer. Der kleine fette Sack war jetzt 10 Tage am Stück schwimmen, jeden Morgen 500 Meter schwimmen. Ja, der kleine fette Sack fährt jetzt jeden Tag 10 Kilometer Fahrrad und er gibt alles. Ich werde alles geben, Reinhard.
Warum?
Nicht um dich zu... Ja, warum? Das erzähl ich dir erst in ein paar Wochen. Das darf ich noch nicht bekannt geben. Aber ich mache eine Sache, wo es nicht so schlecht wäre, wenn ich zumindest ein bisschen besser aussehen würde.
Du versuchst dir selbst die Schuhe zuzubinden und du musst deinen Bauch wegbekommen.
Ich will einfach mal wieder meinen Pimmel sehen, Reinhard. Ja, ich weiß ja überhaupt nicht mehr, was da unten los ist. Das ist ja einfach ärgerlich, weißt du? Nein, es hat nichts damit zu tun. Ich mache einfach so ein Projekt sehr wahrscheinlich mit, wo ich mehr körperlich sein muss, als ich sonst bin und dementsprechend fordert es viel von mir.
Du hast mitgekriegt, dass das Dschungelcamp erstmal abgesagt ist, oder?
ja, ärgerlich. Da wollte ich eigentlich zuerst hin, aber ja. Mann. Nee, es ist übrigens nicht abgesagt, es ist nach Deutschland verlegt.
Oh, echt? Ja,
ist übrigens, sollte RTL uns hören, ne? Bitte, wenn ich mir irgendwas mal wünschen darf als deutscher C-Prominenter, ne? Weil mein Kumpel Micky Beisenherz schreibt ja unter anderem die Texte für das Dschungelcamp. Wenn der Micky irgendwann mal Magen-Darm hat oder so, bitte ruft mich an. Ich würde es so, also es wäre einer meiner größten Genüsse, Größe im Leben, den Gedanken, diese Vollspacken, die da auftreten, einfach nur so dermaßen zu roasten. Ich hätte so Freude am Dschungelcamp. Das würde mir wirklich, wirklich gut gefallen.
Wohin ziehen die denn jetzt? Also wo findet das denn statt? In Deutschland?
Ja, das wird wahrscheinlich in Deutschland stattfinden.
Aber wo?
Also wo? Ja, ich vermute mal so ähnlich wie Big Brother oder so in so einer Art Containersiedlung oder Sommerhaus der Stars.
Ich dachte jetzt nehmen sie irgendeine Region in Deutschland, wo man eklige Sachen isst und so.
So ein Inzestdorf in den Alpen. Bringt sie dahin, niemand wird es merken.
So, hier, Weißwurst. Du musst Weißwurst essen.
Ja, Reini, also wie soll man sagen, das ist ja dieser ganze Kosmos da von Ekelfernsehen oder diese ganzen Sachen, das ist halt auch so eine strange Scheiße. Also ich kann da ja gar nicht connecten. Das Sommerhaus der Stars geht ja im Moment ultra viral. Das interessiert echt? Dich wirklich.
Habe ich auch null von mitbekommen. Ja. Also ich glaube, viral ist so eine Sache, ne? Also es gibt auch im Netz verschiedene Bubbles, so Assi-TV-Bubble, das ist da, wo du gelegentlich reinguckst.
Danke,
und die, bitte. Und die von normalen Menschen.
Das mag stimmen, ja. Wobei ich da nicht, also Sommerhaus der Stars gucke ich auch nicht rein, kriege ich halt immer nur von meinem Umfeld berichtet. Das Ding hat halt 3-4 Millionen Zuschauer. Ernsthaft? Das musst du dir vorstellen, du nimmst den Bodensatz der Gesellschaft. Also das, wenn du einfach mal im Stadtgarten in die Scheiße getreten bist und dir das dann so vermischt mit Laub unterm Schuh langkratzt, das wird dort eingesperrt. Diese Leute, also wirklich die allerletzten Kackleute, so die allerschlimmsten. Also die wirklich gar nicht gehen. So. Also einfach Georgina Fleur, so eine Art Bachelorette-Escort-Tante, die irgendwie deren psychotischer Ex-Freund oder Freund im Sommerhaus noch einen anderen über eine simple Diskussion anspuckt. Aber was ist, also die spucken sich an, haben sich angespuckt und Schlägerei und so ein Scheiß. Du googelst das gerade.
Ja, ich google tatsächlich, ich habe es natürlich schon mal gehört, ne? Dass irgendwie, dass es sowas wie das Sommerhaus der Stars gibt, also dass es diese Serie gibt, dass das so, ne, Trash-TV vom Feinsten ist. Aber was genau, also was ist das Showprinzip? Ich bin ein Star,
werden
holt mich
Assis
da raus.
Eingesperrt, ja, ein bisschen werden Assis eingesperrt, nur die Zügel werden noch lockerer gelassen als im Dschungelcamp. Also da nimmt man, im Dschungelcamp sind es ja immer noch zumindest Leute, die sowas wie Bekanntheit, also man könnte behaupten, dass sie sowas wie Bekanntheit haben. Bei Sommerhaus der Stars, da wird wirklich einfach nur drauf geguckt, bist du psychotisch gestört und total asozial, dann nehmen wir dich. Und wenn du dann 10 Leute zusammenpackst, die so abartig daneben sind, dann passiert natürlich viel Spannendes. Allerdings, ich kann da auch nicht folgen. Ich bin ja eher, ich orientiere mich lieber an der blanken Realität, wenn ich mich gruseln möchte. Ich habe heute Nacht live von 3 bis 4:30 Uhr die Debatte zwischen Trump und Biden geguckt.
Ah.
Und Alter. Ich musste, also meine Frau neben mir ist mehrmals aufgewacht und hat gesagt, kannst du das nicht mal ausmachen? Und ich habe gesagt, nee, ich kann das nicht ausmachen. Das muss ich mir jetzt hier im Kompletten geben, auch wenn ich danach nicht mehr schlafen kann. Hast du es gesehen, Reini?
Ich habe es nicht gesehen, nein. Ich habe nur gelesen, dass das Letzte, was ich von Trump und dem US-Wahlkampf mitbekommen habe, war, dass Trump ein Fernsehinterview abgebrochen hat.
Bei 60 Minutes, genau.
Ja, das fand ich auch schon krass, dass sowas überhaupt vorkommt. Also ich dachte, selbst wenn ein Interview richtig, richtig kacke ist, dachte ich immer, ein Politiker, also eigentlich so die Kernkompetenz eines Politikers, aus unangenehmen Fragen sich in irgendeiner Form immer wieder rauszureden.
Das ist richtig, aber wir sprechen ja hier nicht von einem Politiker.
Von Trump.
Richtig, also es ist kein Politiker, der auch nicht nach den normalen Maßgaben eines Politikers agiert. Und heute Nacht auch nicht. Ich kann auch die Berichterstattung, das muss ich echt jeder, der euch sich das nochmal anschaut, ich kann die Nachberichterstattung über diese Debatte nicht nachvollziehen. Entweder ist die irgendwie gesteuert oder ich kann es dir nicht erklären.
Ah, jetzt komm nicht mit so Verschwörungsdingern.
Nee, nicht gesteuert. Also nicht, nein, aber, naja, okay. Nicht gesteuert, aber, also irgendwie muss ich was ganz anderes gesehen haben als alle anderen, weil ich fand also Biden auf ganzer Linie unfassbar überlegen. Ich fand Trump war nicht in der Lage, zu auch nur einer einzigen Frage eine zusammenhängende Antwort zu geben. Jedes Mal, wenn er darum gebeten wurde, sich ans amerikanische Volk zu adressieren, also zu sagen, was er zum Beispiel vorhat, um Covid zu bekämpfen, was er gegen den Klimawandel vorhat, was er beim Umgang mit Staatsführern wie Kim Jong-un vorhat, ist er überhaupt nicht. Also er ist gar nicht mal auf die Frage eingegangen, sondern hat einfach auf Biden gezeigt und hat ausgeholt im Sinne von, ja, und dein Sohn mit E-Mails und du hast ja 3 Millionen eingesteckt und so, und er ist auf die Fragen und auf die Zielsetzung seiner Präsidentschaft in keinster Weise eingegangen. Und Das fand ich total surreal. Und jetzt wird trotzdem so berichtet, dass beide in der Debatte Fehler gemacht hätten und dass die Diskussionsführung viel professioneller und besser gewesen wäre. Das stimmt. Also die Frau, die die Diskussion geleitet hat, war 100% mehr in der einfach in charge, als sie beim letzten Mal war. Wobei man sagen muss, sie hatte auch so eine Art Silent Button, also.
Ah, also konnte den Mikrofon abdrehen.
Ich glaube, es gab auf jeden Fall immer, zu jedem Thema durfte jeder Kandidat 2 Minuten reden, ohne dass der andere irgendwas sagen durfte, da war das Mikro aus. Ob man auch während der Debatte das Mikro hätte runterdrehen können, weiß ich nicht. Sie hat es aber einfach gut gemacht. Also wenn Trump einging, dann sagte sie nicht, ja, Mr. President, bla, bla, reden Sie darüber, sondern sagte 10 seconds and then over.
Ja.
Ne? Und nach 10 Sekunden war dann auch Schluss. Und selbst Trump hat sich dran gehalten. Das hat die extrem gut gemacht, weil das dieser ganzen Sache halt einfach gedient hat, weil es nicht in diesen, was letztes Mal der Fall war, in diese absurde Spirale der gegenseitigen Vorwürfe eskaliert ist. Weil es war ja am Ende wie auf so einem Kindergarten so, du hast mich geärgert. Nein, du hast mich geärgert.
Ich frage mich bei diese TV-Debatten und so in den USA, ist das ernsthaft noch was, was sich Leute angucken und dann sagen, ach ja, nee, dann will ich doch mal den Trump. Oder ach nee, dann nehme ich doch Biden und doch nicht Trump. Also ich habe das Gefühl, die Lager sind so weit auseinander, es geht eigentlich in erster Linie darum, seine Wähler zu mobilisieren, oder? Also zu sagen, krieg den Arsch hoch und geh wählen.
Das vielleicht schon, aber ich glaube, also ja, natürlich gibt es auf beiden Seiten Hardcore-Lager, es gibt die Hardcore-Blauen, es gibt die Hardcore-Roten, die Republikaner, also du wirst im tiefsten Texas in einem, weiß ich nicht, in der NRA-Niederlassung wirst du keinen mehr umstimmen dadurch, ne? Mhm. Also in der National Rifle Association, da wirst du keinen umstimmen, dass er sagt, oh, ich will jetzt Joe Biden. Aber natürlich gibt es bei 200, wie viel Einwohner hat USA, 240 Millionen oder 270 Millionen, gibt es auf jeden Fall noch einige Menschen, die noch tendieren zu schwanken.
Ich finde es so krass, weil es halt beides extremer sind. Ne? Es ist nicht hier so, weiß ich nicht, wähle ich die CDU, die ein bisschen konservativer ist und ne? Oder wähle ich die SPD, die im Grunde das Gleiche ist, nur sozial vorne stehen hat und nicht ganz so konservativ ist in vielen Sachen. Oder,
es ist viel extremer, natürlich. Ne?
Das
ist
irgendwie da so, wähle ich die Linke oder wähle ich die AfD, so gefühlt.
Ja, es ist gefühlt ein bisschen so, aber du darfst nicht vergessen, was TV-Duelle in der Geschichte der Präsidentschaftswahlen auch schon ausgemacht haben. Also beispielsweise Kennedy damals gegen Nixon.
Ja.
Da hat Nixon verloren. Also Nixon war haushoher Favorit zum Anfang der Debatte und Nixon hat verloren, weil er fürchterlich geschwitzt hat. Und weil man das damals, es war noch schwarz-weiß die Debatte, sehen konnte, wie sehr er schwitzt. Und natürlich war das einfach nur eine Körperreaktion. Sagte jetzt nichts darüber aus, ob Nixon ein fähiger Präsident war oder nicht. Aber selbst diese kleinen Nuancen führen halt dazu, dass das Zutrauen der Wähler schmilzt oder größer wird.
Wie hoch ist überhaupt die Wahlbeteiligung in den USA? Also
gute Frage. Ich hätte übrigens, ich habe mal nachgeschaut, ich hätte nicht gewusst, dass sie in Deutschland beim letzten Mal bei, wie viel lag sie bei? 76% bei der letzten Bundestagswahl.
Das ist viel.
Mehr, als ich gedacht hätte, ja.
Ja, das ist viel.
Die ist sogar wieder gestiegen. Vor 8 Jahren waren es nur 71%. Und ich gehe, das hat natürlich viel mit den Rechten, mit dem Aufschwung der AfD zu tun und dass einfach viele Leute sagen, okay, ich bin jetzt jahrelang nicht mehr gegangen, aber wenn die mit im Spiel sind, da möchte ich einfach meine Stimme gegen erheben, was ich auch wichtig finde. Weiß nicht, wie die Wahlbeteiligung in den USA ist.
In den USA sind es übrigens 330 Millionen Einwohner.
330?
Ja.
Ich habe 270, okay.
Ja, also ein gutes Stück daneben, also 328, sagte Google. Aber die wahlberechtigte Bevölkerung, die war 2016, also zuletzt bei 230 Millionen.
Ja, die meinte ich.
Ja. Und die Wahlbeteiligung ist übrigens bei 60%. Also erstaunlich niedrig, aber die war in den USA schon immer so niedrig. Da funktioniert das mit dem Wählen ja auch anders als hier. Ne? Du musst dich ja als Wähler registrieren oder so. Also hier bist du ja schlicht und einfach dadurch, dass du Einwohner bist und ein Perso hast, bist du im Wesentlichen wahlberechtigt, sag ich mal. Ne? Wenn du deinen deutschen Personalausweis hast dann und irgendwo gemeldet bist, natürlich, da wird es jetzt jede Menge, ne? Ah, nicht jeder kann hier wählen. Ja, hier gibt es auch Einschränkungen, die ich teilweise auch sehr problematisch finde. Wer schon hier kein Wahlrecht mehr hat oder wann einem das Wahlrecht entzogen wird. Aber im Wesentlichen muss man hier als Bürger meistens nichts dafür tun, um wählen zu können. In den USA muss man selber aktiv werden, oder?
Ja, du musst dich registrieren. Trump versucht ja die ganze Zeit, sagen wir mal, zu suggerieren, dass er im Nachteil wäre, weil viele weil du aufgrund der Größe des Landes müsste über Briefwahl abgestimmt werden und diese Briefwahl wäre unfair, was natürlich alles totaler Scheiß ist, weil Die Briefwahl ist ja nicht unfair. Er hat selber einen Postchef eingesetzt, DeJoy heißt er, glaube ich, der die Briefkästen abmontieren lässt, damit die Leute halt noch weiterfahren müssen, um ihre Stimme abzugeben. Völliger Wahnsinn.
Krass.
Und heute Nacht die ganze Diskussion, das war halt auch kompletter Wahnsinn. Also es war wirklich Biden natürlich Berufspolitiker durch und durch, auch von der Adressatart her, also der hat halt öfters in die Kamera geschaut und hat gesagt, denken Sie an Onkel Jimmy. Onkel Jimmy, der 30 Jahre im Stahlwerk gearbeitet hat. Und Onkel Jimmy sitzt jetzt zu Hause. Also er hat dann immer so bildliche Beispiele gegeben,
klar,
damit auch der dümmste Amerikaner es versteht. Und Trump stand einfach daneben wie so der fette Schulbully, der immer so, nein, stimmt alles nicht, nein. Also es war dermaßen unsouverän, oder ich kann nicht nachvollziehen, wie auch irgendjemand in den Medien das anders sehen kann.
Ich habe irgendwo eine Schlagzeile gesehen, präsidiales Verhalten hat da irgendein Magazin getitelt. Also, dass Trump sich in diesem TV-Duell eigentlich ganz gut geschlagen hätte. Konnte ich mir auch schwer vorstellen, kann ich aber nichts zu sagen, weil habe ich nicht gesehen.
Ich finde nicht, aber ja, habe ich auch gelesen. Und ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das TV-Duell fandet. Ich bin mal gespannt, was noch passiert. Angeblich liegt er ja bei allen Umfragen negativ hinten. Aber was heißt das schon? Also das war bei Hillary auch so und dann war es am Ende des Tages plötzlich doch die Vollkatastrophe. Und dementsprechend wissen wir nicht, wie es ausgehen wird. Ich hoffe sehr. Ich glaube, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, warte mal, diese Folge erscheint am 25. Nee, dann haben wir noch einen Tag bis zur Wahl. Die ist am 3.11.
Ach, am 3. Ah, krass. Okay.
Ist echt nicht mehr lange hin, so.
Nee, das.
Und das werde ich mir auch die ganze Nacht geben, ey. Da werde ich mir hier schön Popcorn aufbauen. Ich habe mir die letzte Trump-Wahl ja auch schon gegeben. Eher unfreiwillig, weil das dann so über die Nacht auf einmal außer Kontrolle geriet.
Ich habe mir den Anfang angeguckt und dachte so, ah ja, ist alles wie vorhergesagt hier so, ne? Hillary Clinton wird gewinnen und so weiter. Bin da morgens aufgewacht, hab irgendwie Google News gelesen, guck so, Trump hat gewonnen. Ich so, what?
What?
Wann bin ich während des Schlafs in eine alternative Realität abgedriftet?
Also, da waren aber heute auch so Sachen drin, da hat er zum Beispiel gesagt, da ging es um die Toten bei Covid. I will take full responsibility, wurde gefragt, ne, ob er bereit ist, das zu akzeptieren, dass er daran schuld ist. But it's not my fault. Und du denkst so, was? Wie bitte? Was? Er sagt wirklich in einem Satz, also er sagt in einem Satz, er nimmt die volle Verantwortung für das, was passiert ist, für die vielen Corona-Toten in den USA. Und der nächste Satz ist schon, aber ich bin nicht schuld.
Krass.
Und das ist, und die Leute, also wie kann das nicht öffentlich, also wie können die Menschen das nicht merken? Ich verstehe es einfach nicht. Also Trump ist für mich ein Phänomen. Damals war es, ich kann sogar verstehen, warum er vor 4 Jahren an die Macht gekommen ist, weil er so ein extremer Gegenentwurf zu allen anderen Berufspolitikern ist.
Ja.
Weil er so tut, als wenn er das tut, was er sagt, weil er so tut, als wäre er ein Geschäftsmann, als würde er den Staat als Business betrachten, was alles scheiße ist.
Man muss ja sagen, also viele Sachen hat er halt kacke gemacht, aber aus Sicht seiner Wähler, er hat ja viele Sachen wahrgemacht oder versucht wahrzumachen, für die er auch so geworben hat, ne? Also jetzt nicht, also nicht alles natürlich, aber so ein paar Prestigeprojekte hat er immer wieder, ne, da hat er sich immer wieder in Anführungszeichen drum gekümmert, ne, die Mauer Richtung Mexiko, für die Vollpfosten, denen er versprochen hat, wir bauen eine Mauer und wir lassen die Mexikaner dafür bezahlen, ne, ist natürlich nicht passiert, aber er hat zumindest,
Er hat es versucht.
Ja, er ist auch immer noch dabei, es zu versuchen, es gibt ja irgendwie so Prototypen, die getestet werden und so, und du denkst dir nur so, Alter, was ist hier kaputt? Aber, ja, ne,
es ist, also ich habe ich ja letzte Woche schon, habe ich das zu dir letzte Woche gesagt, dass ich diesen Tweet gelesen hatte, mit zwei Historiker unterhalten sich.
Und ja, eine Historiker, nein, hast du mir nicht erzählt, hast du, glaube ich, dem Öcalan erzählt. Ich habe es auf jeden Fall gehört. Oder hast du das
Andreas Loff habe ich das.
Genau,
erzählt,
du hast das dem Andreas Loff hier in seinem wundervollen Podcast
Das Ziel ist im Weg, ja.
Ja, das, wobei der Untertitel davon, darüber sollte er nochmal nachdenken. Mittlerweile ist der negativ besetzt.
Wie ist denn der Untertitel?
Warte mal kurz, das Ziel ist im Weg. Podcast Das Ziel ist im Weg. Der Podcast mit Andreas Loft. Für Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber.
Ah, ja, okay. Ah, Querdenker geht nicht mehr so gut. Das Wort haben sie uns genommen. Ja, aber das ist ja oft so, dass Worte im Rückblick nie so gemeint. Guck mal, geil oder ficken. Ficken war zum Beispiel früher eine Handarbeit. Meine Oma hat viel gefickt. Ach, und ich glaube, deine Oma hat auch viel gefickt.
Wahrscheinlich
viele schwarze Riesen waren da drunter. Aber meine Oma hat wirklich Handarbeit. Das Ficken kommt von Handarbeit ursprünglich mal.
Ah.
Wusstest du das?
Nein, Rani? Das war mir nicht bewusst.
Und geil zum Beispiel wurde auch damals nicht als sexuelle Assoziation genommen. Also ich bin besonders aufgeilt oder sowas. Ich war so irritiert, weil mein Opa hat Tagebuch geschrieben. Da kam auch öfters das Wort geil drin vor. Und die Wortbedeutung war zumindest dezent anders, als sie heute ist.
Ja, ich versuche es gerade zu googeln. Das habe ich auch schon mal aufschäumend beim Garen.
Ja, mein Opa hat viel über seine Garvorgänge geschrieben.
Ja, und das
ich war ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht unbedingt, warum aufschäumend beim Garen, warum er das formulieren musste. Aber gut, das.
Also es kam erst, ne, hat später erst seine Bedeutung bekommen, die es heute hat. Aber die, ja,
wenn ein Topfer, wenn eine Milch geil war, dann ist sie aufgeschäumt oder was?
Nee, das ist das ist viel viel älter. Das ist von im 15. Jahrhundert. Im mittelhochdeutschen Wörterbuch, das den Zeitraum von 1070 bis 1450 umfasst, lassen sich für geil weitere Bedeutungen ausmachen, die im Laufe der Zeit hinzukamen. So kann geil nun zusätzlich zu den bereits präsentierten Bedeutungen auch einfach nur fröhlich oder glücklich meinen.
Ach wirklich?
Ja.
Ach Schatz, ich bin heute so geil.
Ebenso wie stolz, wild und ungestüm.
Stolz. Ja. Stolz, wild und ungestüm. Ungestüm ist auch so ein schönes Wort. Das benutzt man im Alltag überhaupt.
Das sollte man wieder einführen, oder?
Man müsste zu vielen Worten zurückkehren, Reini. Viele, viele Worte müssen zurück in den deutschen Sprachschatz. Und ungestüm gehört auch dazu. Du bist ein ungestümer kleiner Bursche.
Weil es gerade so passend zum Thema ist. Uns hat, glaube ich, ich weiß nicht, bei Minkorrekt oder hier, manchmal komme ich mit den Mails durcheinander, jemand geschrieben, was denn unsere Meinung dazu ist oder wie wir das denn sehen, dass im Deutschen so viele Anglizismen benutzt werden.
Oh well, keine Ahnung. Wie sehen wir das, Reini?
Ist mir vollkommen egal, ist halt normal. das ist halt normal, das ist Sprachentwicklung, ne? Also wenn ich irgendwie so Leute sehe, die irgendwie so die Wächter der deutschen Sprache sein wollen, irgendwie wie die Franzosen, die haben ja auch irgendwie, die haben ja sogar eine Behörde oder sowas gegründet zum Schutz der Sprache, finde ich albern, ist für einen Arsch. Man kann Leute nicht dazu zwingen, irgendwie Sprache in irgendeiner gewissen Form zu benutzen, sondern Sprache, ne, ist ja auch was wissenschaftlich untersucht wird, entwickelt sich halt im kulturellen Kontext. Immer. Das war immer so und das wird auch immer so sein. Und wenn wir halt nach dem Zweiten Weltkrieg einen stark amerikanischen Einschlag in unserer Kultur hatten, dann wird sich auch nicht vermeiden lassen, dass sich englische Wörter in dem deutschen Sprachgebrauch niederschlagen. Gerade auch, wenn irgendwie Technik wie das Internet oder so, da sind wir wieder, das Internet, das Zwischennetz, wenn das in unseren Alltag einsickert und große Konzerne halt global irgendwie mittlerweile agieren, natürlich werden dann amerikanische oder englische Begriffe in unserer Sprache Platz finden. Und das ist auch nicht schlimm, das ist komplett normal. Das ist andersrum ja genauso. Im Englischen gibt es ja auch Begriffe aus dem Deutschen, die da eins zu eins übernommen wurden.
Für wahr. Außerdem gibt es ja auch so absurde Wahlen. Letzte Woche wurde zum Beispiel das Jugendwahl des Jahres gekürt. Das ist nämlich Lost.
Ist immer schön, ne? Lost ist das, ja,
Lost.
In welchem Zusammenhang denn? Get Lost oder also?
Nee, eher im nicht mehr sich auskennen, nicht mehr klarkommen.
Ah, der ist vollkommen lost. Ah,
ja,
okay.
Aber was, also ganz ehrlich, das Jugendwort der deutschen Sprache, was soll das?
Das
da
sagt
setzen sich
niemand.
Leute, nein, also nicht nur, ja, also angeblich haben dafür irgendwie 480.000 Leute abgestimmt für diese Formulierung.
Das macht doch immer der Duden Verlag, oder? Oder hat das nicht der Duden Verlag gemacht?
Das mag sein, aber ich verstehe, also kann gut sein, dass der Duden Verlag war, aber ich verstehe den Sinn nicht. Warum macht man das? Also was soll das? Was ist der Sinn?
Das war der Langenscheid Verlag, also der auch den, der glaube ich auch den Duden und so weiter rausbringt. Marketing, man nennt es Marketing. Man redet, man redet halt drüber, ne? Du siehst es in irgendwelchen Nachrichten und so weiter und am Ende ist es.
Das interessiert doch einen Toten, okay. Das deutsche Jugendwort. Also wirklich,
soll ich dir die deutschen Jugendwörter von 2008 mal schnell vorlesen?
Oh, bitte.
Von 2008 bis 2020. Immer nur den ersten Platz. Also es gibt immer drei Plätze, was mir auch nicht bewusst war. Unterm dritten Platz sind so schlechte Sachen wie Bangster oder Ego-Surfen oder Gutenbergen.
Stopp. Wie bitte?
Es gibt immer Platz 1 bis 3 für den beim Jugendwort des Jahres.
Ja, aber kannst du mir bitte, also Bangster?
Bangster ist eine Kombination aus Banker und Gangster.
Ja, Alter, niemals, kein Kind auf der ganzen Welt, kein 14-Jähriger
jemals
hat sich hingesetzt und hat, weißt du, kommst morgens rein, ganz normale Situation, deine Hauptschule nach Essen-Karnab, ne, und dann gehst du zu den anderen hin und sagst so, hey, habt ihr eigentlich heute schon die Financial Times gelesen? Diese Bankster, willst du mich verarschen? Kein Mensch redet so. Das ist doch völlig absurd. Ja. Also ich meine, Lost kann ich vielleicht noch gelten lassen. Es kann sein, dass es irgendwelche Sparten gibt, die Lost sagen.
Ja, so ein paar Sachen gehen auch. Die werden auch mal benutzt, aber viele davon, also man muss dazu sagen, wir sind keine Jugendlichen mehr, ne? Aber trotzdem, also viele Sachen.
Aber jung geblieben.
Ja, genau. Das sind genau die Leute, die solche Hitlisten machen. Die sagen von sich selbst, sagen, sie sind jung geblieben. Ne?
Ja, ich bin so ein Typ, also das ist ärgerlich, dass ich das jetzt nicht mehr haben werde, weil ich ja nun mal mit einer tollen Frau schon zusammen bin. Aber wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, die ein Kind hat, dann wäre ich der Typ, der reinkommt und sagt, hey Champ, wie geht's dir? Ja. Hey Sportsfreund, geht's dir gut? So. Ich finde das so, das muss das Allerschlimmste sein, wenn Daddy ich Scheidungskind bin. Und dann kommt so ein Wichser rein, weißt du, der irgendwie deine Mom bankt, weil er die irgendwo kennengelernt hat.
Gangster.
Also ist ein Bankmitarbeiter, der deine Mutter bumst, ein Gangster vielleicht. Ist das. Jedenfalls, der kommt dann rein und sagt so Sachen wie, hey Champ, geht's dir gut? Bist du lost oder was? Ist hier Cringe-Alarm? Und ich denke, oh Gott.
YOLO.
YOLO. Alter, das ist auch so ein Wort. YOLO.
Ja, war auch dabei.
Keiner jemals gesagt.
War dabei. War 2012 das Jugendwort.
Aber es hat doch nie einer, da hat doch keiner an der Bushalte gestanden, hat irgendwie Heroin geraucht. YOLO. Und der andere so, ey, rauchst du da Heroin? Er so, ja, YOLO. Das ist doch völlig bescheuert.
Ja, ich fange mal an bei 2008. Eigentlich können wir die ganze Liste vorlesen.
Gib sie uns alle rein.
2008, die ersten drei Plätze. Gammelfleischparty.
Tanzen im Seniorenheim, oder?
Nee, was? Das ist eine Party, eine Ü30-Party.
Was? Also eine Party von uns?
Ja, genau.
Das, oh Gott, ist es schon so weit?
Bildschirmbräune, die Blässe von Computerfreaks. Und
niemand hat das jemals gesagt.
Unterhopft sein. Das ist so ein Daddy-Joke, oder? Unterhopft sein? Oh, ich bin vollkommen unterhopft.
Ja, aber unterhopft ist, würde ich gelten lassen. Das ist schon sowas, was so in Gelsenkirchen, Hessler beim Grillfest, da kommt der Volker rein, der Volker arbeitet beim Sozialamt, seine Frau Claudia kriegt jetzt das zweite Kind und dann sagt er am Grill zu seinem Kumpel Achim, sagt er dann, oh Achim, ich bin aber schwer unterhopft. Also so eine Scheiße passiert durchaus, das glaube ich schon. Ja.
Dann haben wir Harzen, Bam und Bangster im nächsten Jahr.
Harzen, Bam und Bangster.
Ja, Harzen heißt halt rumhängen, ne?
Yes.
Ja, sind
Bam?
Bam im Sinne von Bam, als Variante von cool. Ja, verstehe ich auch nicht. Gucken wir mal, was gibt's denn noch? 2010, Niveau-Limbo.
Ja, genau, klar. Klassisches
Jugendwort. Klassisches Jugendwort, ja.
Absolut klassisches Jugendwort.
Dann, das habe ich noch nie gehört, Arschfax.
Ist das, wenn man gekackt hat und dann sich nicht den Arsch richtig abgewischt hat, dann hängt hinten noch Toilettenpapier raus oder ist es das Wäscheschildchen?
Es ist das Wäscheschildchen, das Unterhosenetikett. Aber mal ganz ehrlich, Arschfax, als ob irgendein Jugendlicher heute noch wüsste, was ein Fax ist.
Ja. Ne? Es ist, also ich muss wirklich sagen, ich bin total konsterniert darüber, weil das ist so weit weg von der Lebenswirklichkeit von jungen Menschen.
Ja, ist es. Das haben
wir, Arschfax.
Arschfax. Ich guck mal, Fail, okay, Fail, ja, Fail gab's oder Epic Fail. Swag.
Ja, dreh mal den Swag auf. Ja, das ist wahrscheinlich auch kaum einer, aber ja, kann
ja,
man
das,
im weitesten Sinne stellen.
Sehr schön finde ich Gutenbergen. Oder Gutenbergen.
Nee, finde ich nicht gut. Also finde ich gut, aber ist halt auch
ja
totaler Schwachsinn.
Natürlich
hat auch
niemand.
Nie einer
Nein,
benutzt.
Nie,
niemand.
Nie, natürlich nicht. Aber ist witzig, Gutenbergen. Gutenbergen bedeutet nämlich, seinen Doktor aberkannt bekommen und dann danach ohne jegliches Amt trotzdem noch ins Kanzleramt spazieren zu können, um dann für eine Lobby Werbung zu machen. Aber egal.
Steht das da oder war das jetzt deine
Interpretation? Nein, das ist meine Interpretation.
Ey, allein diese Zeit, es gibt ja immer so seltsame Zeiten, in denen Leute auf einmal geil sind, die aber eigentlich scheiße sind. Also zum Beispiel Philipp Amthor, als der mal cool war, habe ich nie verstanden. Wer ist denn auf den Trichter gekommen, dass Philipp Amthor cool ist? Und warum?
Philipp Amthor ist halt der, ne, der, weiß ich nicht, 60-Jährige im Körper eines 30-Jährigen.
Ja, aber warum ist das cool? Der ist 25, der ist noch nicht mal 30 oder so. Also, was ist daran cool? Also, ähnlich wie bei Gutenberg, da gab's ja, ich hab mal, das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben, ich wollte mir danach WC-Ente in die Augen drücken, so lange bis ich blind bin, war Johannes Gutenberg auf einem AC/DC-Konzert. Oh. Vorher, er wurde begleitet von einem Kamerateam. Und er machte dann diese ganzen Daddy-Moves, weißt du, dieses so, so die Pommesgabel und so,
ja,
hat sich
ja,
alles
ja
gegeben. Und dann hatte er ein T-Shirt dran, auf dem stand, oh Gott, was, nicht fruchtiger, Energietiger oder so, also Energietiger oder sowas hatte er an. Also, es war so unangenehm, es war wirklich so cringe-worthy 10.000, 1 Million, ne? Ich dachte, ich sterbe, ey. Und die Leute drumherum, seine Frau, ne, die hübsche Gutenberg-Frau und so, und es war alles einfach nur so ekelhaft.
Absolut, ich weiß, also ich verstehe es auch nicht. Also Gutenberg war mir vorher, also das erste Mal, dass ich Gutenberg überhaupt irgendwie auf dem Schirm hatte, war, als halt der Skandal da war, dass er seine Doktorarbeit hat schreiben lassen beziehungsweise große Mengen abgeschrieben hat und so. Ne? Und dann kam ja alles andere noch hinterher. Wieder begegnet ist er mir tatsächlich hier bei Amthor, weil da hat er nämlich genau das gemacht: einmal kurz zur Chefetage durchlaufen, obwohl man gar kein Amt mehr bekleidet. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso Amthor.
Was hat das mit Amthor zu tun?
Amthor hat sich doch sponsern lassen von dieser einen Firma, ne?
Genau.
Und wenn ich mich nicht irre, war bei dieser Firma der Gutenberg mit im Vorstand oder sowas.
Ach, verarsch mich.
Nee, weiß nicht, warte mal. Bevor ich hier was Falsches behaupte, das müsste ich nochmal schnell googeln. Genau, Augustus Intelligence hieß das Ganze.
Genau, und, Augustus Intelligence.
Ja, und da hatte der Gutenberg seine Finger mit drin, bei Augustus Intelligence.
Lecko, funny, ernsthaft?
Ja. Das, hier, warte mal, 7 Wochen nach dem Rückzug des CDU-Politikers Philipp Amthor steigt jetzt auch der Ex-Wirtschaftsminister und Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg aus der Führung des US-Unternehmens Augustus Intelligence aus. Ja.
Oh, der Energietiger. Da war wieder der Energietiger. Er hat
ist schön,
alles
ne?
gegeben.
Ist schön. Oh Gott, ey, dass der Typ, ne, überhaupt noch irgendwo irgendetwas.
Dass sie dem überhaupt noch am Kiosk einen Rollmops geben. Weißt du, dass er überhaupt noch stattfindet. Ist schon auf der anderen Seite diese ganze abgeschriebene.
Ja, Fehler kann jeder mal machen. Mein Gott.
Nein, aber also. Ich finde es trotzdem immer spannend, worüber Politiker stolpern oder halt nicht stolpern.
Ja.
Verstehst du? Also ja. Trump, Clinton. Clinton hat damals eine Praktikantin gefickt. Das war für seine Frau sicherlich nicht schön, war aber kein Notfall von staatsbedrohenden Maßen. Also der hat ja nicht irgendwie beim Bumsen noch die Atomraketencodes ins Ohr gesagt oder so. Sondern er hat einfach eine Affäre gehabt.
Ja, aber er hat falsch ausgesagt, ne? War es nicht irgendwie Meineid oder so?
Ja, in Gottes Namen. Aber vom Präsidenten, aber ist ich blöd, weiß nicht mehr, hat er während des Impeachment-Verfahrens falsch ausgesagt oder ist er ins Impeachment-Verfahren geraten, weil er falsch ausgesagt hat?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr.
Keine Ahnung, ist auch egal. Aber ich meine damit, weißt du, da würde ja Trump sich keine 3 Sekunden mehr mit aufhalten. Dann würde ja keiner sagen, ach stimmt, die hat er. Hallo? Die Reihe an Frauen, die er allein befummelt hat, ist schon so
ja,
lang,
ja,
dass
ja,
man mit
das
ganzen Karstadt füllen kann. Das ist doch völlig absurd. Reini, so. Wo wir gerade bei Betrügern und Abziehern sind. Du bist ja auch ein kleiner Betrüger, hast du mir erzählt, ne?
Was? Warum?
Oh, da wollte ich mal eine Among Us überall machen und du kackst
voll
ab.
Oh Gott. Oh
ja,
Gott,
das habe ich die gut gemacht. Die habe ich gut gemacht.
Ja, das war eine goldene Brücke aus Scheiße. Ich wollte dir eigentlich noch die 3 Jugendwörter dieses Jahres geben, weil Platz 1 ist ja nur Lost, Platz 2 ist Cringe und Platz 3 ist Wild.
Wild.
Ja, Wild. Übrigens, im letzten Jahr fiel die Wahl aus, ich weiß gar nicht mehr warum, und im vorletzten Jahr war der erste Platz Ehrenmann und Ehrenfrau.
Ernsthaft?
Ja, Ehrenmann und Ehrenfrau. Da gibt es ja auch diese tolle Serie vom, ich glaube, ich weiß nicht, war es Bildungsministerium oder so hier, Ehrenpfleger? Ein Schlag ins Gesicht für jeden, der in einem Pflegeberuf arbeitet.
Aber was ist denn Ehrenpfleger?
Hast du nicht mitbekommen, Ehrenpfleger?
Nee.
Ehrenpfleger ist eine, ich muss mal kurz gucken, wer die beauftragt hat. Ehrenpfleger ist eine Serie, das im Auftrag gegeben vom Familienministerium. Und die ist, also die sollte Werbung, also der ursprüngliche Gedanke ist es, glaube ich, gewesen, Werbung zu machen für Pflegeberufe, ne? Als Pfleger zu sein und so weiter. Ja. Und die ist maximal klischeemäßig und auch noch so, dass jeder, der wirklich in einem Pflegeberuf arbeitet,
sofort beleidigt fühlt.
Nee, dass er zu Recht vollkommen das Gefühl hat, als ob seine Arbeit einmal mit einem großen Haufen Scheiße auf dem Frühstücksteller bedankt wird. Das sind dann so Pfleger, also Pflegerinnen, die irgendwie mit ihrem Cabrio zur Arbeit fahren und dann sagen so, ja, man verdient ja ganz gut, so in etwa. Also so richtig, richtig schlimm. Also komplett.
Es sollte ein Gag sein, ist aber völlig in die Hose gegangen.
Nein, es sollte kein Gag sein. Es sollte einfach eine Serie sein, die junge Leute anspricht und sagt, dass man ja in Pflegeberufen arbeiten kann. Die Pflegeberufe werden dort aber so dargestellt, als ob du jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, nur Spaß hast, alles toll ist, du ein Arsch voll Geld verdienst und
ja, aber genau so sind Pflegeberufe doch auch. Jeder, der in meiner dementen 90-jährigen Frau die vollgeschissene Windel ausgezogen hat, hat gesagt, mein Gott, ich lebe den Style, das hier ist Monaco, das ist hier die absolute Style, also wollen die mich verarschen, ernsthaft?
Ja, läuft glaube ich auf YouTube, war auch in der Produktion glaube ich richtig teuer, die haben nämlich zwar deutsche Schauspieler, allerdings welche, die halt bei Netflix sonst so Sachen machen wie hier How to Sell Drugs Fast und so weiter. Also wirklich, wirklich junge, relativ erfolgreiche Schauspieler. Die zum Beispiel
ist ja
bei
immer wieder
bei Netflix
überrascht, in was für einer Scheiße Schauspieler, selbst große Schauspieler auftauchen. Also zum Beispiel, wie hieß der nochmal? Ion Thierry, glaube ich. Es gab mal einen ganz fürchterlichen deutschen Sci-Fi-Film, in dem Götz George den Roboter-Butler gespielt hat, so in den 90er Jahren. In so einer ganz billigen, ganz beschissenen Deko. Ganz, 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 ganz fürchterlich und so der absolute Karrieretiefpunkt eines großen Schauspielers. Müsste ich mal nachgucken, lese ich. Glaube, Ion Thierry, Raumfahrer im Weltraum oder so. Warte mal, ich muss mal kurz, das muss ich rauskriegen, Reinhard. Also, da ist meine Ehre, warte.
Ich kann
in der Zeit, den könnt ihr euch bei YouTube reinziehen, der ist so erniedrigend scheiße und ich mag Götz-George eigentlich so gerne. Aber der geht gar nicht.
Ich kann in der Zeit ja nochmal kurz sagen, was so bei Ehrenpflegers unter anderem erzählt wird, ne? Sowas wie, dass man im ersten Lehrjahr schon über 1.000 Euro verdient. Das bei Pflegers, also hier, ich zitiere mal aus dem Spiegel, das reicht bei den Pflegers für ein WG-Zimmer und ein gebrauchtes Golf-Cabrio. Die Figuren werden als total dumm dargestellt, also so, was steht hier? Herz, ja, Hirn, nein. Also
ist ja aber richtig unangenehm.
Ja, richtig, richtig stimmt. Gab auch einen riesigen Shitstorm, zumindest aus der Ecke der Leute, die tatsächlich in diesen Berufen arbeiten.
Ja, wer denkt sich denn sowas, also wer denkt sich das aus und glaubt, ey, das ist eine gute Idee, das sollten wir auf jeden Fall machen.
Ja, keine Ahnung. Hat übrigens 700.000 Euro gekostet, die Kampagne.
700.000 Euro?
Ja.
Ja, das hat sich ja mal gelohnt offensichtlich, ne?
Ja, das ist super.
Also der Film, von dem ich gerade sprach, heißt Die Sturzflieger. Bitte nicht verwechseln, Ion Trichy war eine Low-Budget, auch Sci-Fi-Serie, die ganz gut geworden ist. Die Sturzflieger 1995, Götz-George, ist einer der unerträglich schlechtesten Filme, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Du
die
siehst da wirklich die ganze, die Sturz, allein der Name ist
und du
ja
hast
schon
die Goonies
Tod
gesehen.
Reinhard, bei Gott, hör auf, die Goonies abzufacken. Verstehst du? Das geht gar nicht. Und jetzt, du banausiger Bastard, erzähl uns jetzt mal ein wenig von Among Us, weil davon wolltest du mich ja einladen. Weiß. Dann habe ich geschrieben, ich komme dazu. Und dann schriebst du, nee, wir machen das die Tage nochmal.
Ja, da waren wir schon längst dabei und du warst gerade noch auf dem Weg nach Hause. Ich habe gestern das erste Mal Among Us gespielt. Ein sehr, sehr schönes Spiel, zusammen mit meiner Frau, Alvins Frau Jeannie, also beziehungsweise Freundin, ich glaube, nee, warte mal, sind die verheiratet? Oh, das ist jetzt unangenehm. Das schneide ich raus.
Ah, das ist jetzt unangenehm.
Nein.
Alter, entwürfst du dich einen Scheißdreck für die Belange anderer Menschen?
Oh, du bist ein Arsch. Das,
es ist doch so.
Nein, die können nicht verheiratet sein, weil wenn, dann wäre ich eingeladen gewesen. Und wenn nicht, bin ich beleidigt.
Geilste Deduktion aller Zeiten. Ja. Die können nicht beleidigen, die können nicht, weil sonst wäre ich eingeladen gewesen. Also sind sie nicht verheiratet.
Nein, 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 das sind sehr, sehr liebe Menschen. Also mit meiner Frau Alvin, Genie und noch ein paar anderen Freunden haben wir Among Us gespielt. Wir waren zu acht gestern.
Oh,
und
das ist aber cool für das Spiel.
Ja, das ist sehr cool. Also je mehr Leute, desto besser. Deshalb, wir haben einen Discord aufgemacht. Da kann ich dich dann, hast du deinen, du musst mir nachher mal deinen Discord hier Handle-Dings geben. Ja. Dann lade ich dich mal mit in die Gruppe ein. Dann siehst du, wann wir uns fürs nächste Mal zocken verabreden. Among Us funktioniert folgendermaßen. Es ist ein Multiplayer-Spiel, grafisch sehr, sehr simpel und ne, so 2D. Von oben guckst du auf ein Raumschiff drauf mit verschiedenen Räumen und man spielt diese kleinen Figuren, die man gerade überall in jedem Meme und so sieht. Und zufällig verteilt sind mehrere der acht Leute, die dort an Bord sind, also bei uns waren es jetzt acht, Imposter, also Saboteure sozusagen. Man weiß aber nicht wer, außer derjenige, der natürlich als Imposter eingeteilt wurde zufällig, der weiß, dass er Saboteur ist. Und das Spiel geht jetzt folgendermaßen, die Raumschiff-Crew muss im Raumschiff so kleine Aufgaben erledigen, halt rumlaufen in dem Schiff und dort Mini-Aufgaben erledigen, also irgendwie so Kabel miteinander verbinden und ähnliches. Also ganz, ganz billige kleine Klickspiele, nichts Schwieriges. Und wenn die Crew es geschafft hat, alle Aufgaben zu erledigen, hat die Crew gewonnen. Und die Imposter versuchen, das zu verhindern. Und zwar haben sie dafür verschiedene Möglichkeiten. Sie können Sachen sabotieren, sie können aber auch Leute umbringen. Also mit, und zwar einfach mit Mausklick kann ein Imposter einen anderen umbringen. Das klingt noch nicht spektakulär und auch noch nicht spannend, ist aber in der Hinsicht spektakulär, dass man, während man rumläuft, immer nur einen Teil des Raumschiffes sieht. Also immer nur so das, was deine Figur selbst im Blickfeld hat. Und das heißt, die Imposter können Leute umbringen, ohne dass die anderen das merken. Wenn man jetzt dann eine Leiche findet, kann man das melden und man beruft damit quasi ein Team-Meeting ein, wo sich alle miteinander versammeln und dort dann auch sprechen dürfen miteinander. Und dann, je nachdem, wie was für eine Zeit man eingestellt hat, wir haben es jetzt irgendwie eine knappe Minute gemacht, eine knappe Minute lang beraten, wo die Leiche gefunden wurde, wer den denn umgebracht haben könnte. Und dann kann eine Person, also jeder kann dann abstimmen, so ein bisschen Big Brother-mäßig, wen man rauswerfen möchte aus dem Raumschiff. Und Ziel der Crew ist es natürlich, die Saboteure rauszuwerfen.
Aber können die Imposter jetzt, sie können nicht nur töten, sondern sie können auch sabotieren, indem sie die Aufgabe, also da werkelt einer irgendwie an einem Elektrokasten rum und
ja,
wie muss ich mir das vorstellen?
Die können zum Beispiel irgendwie, also als Imposter kannst du sagen, kannst du die O2, also die Sauerstoffversorgung kaputt machen und dann haben die Crewmember irgendwie 45 Sekunden Zeit, die Sauerstoffzufuhr wieder zu reparieren. Das heißt, sie müssen dann in den entsprechenden Raum laufen und da was anklicken
und
Zahlencode
eintippen.
Und
wenn gesehen wird, dass aus dem Raum einer rauskommt, dann kann man davon ausgehen, dass es vielleicht...
Nee, du musst, um Sachen zu sabotieren, nicht da sein. Das kannst du einfach auf der Karte machen. Aber wenn du zum Beispiel siehst, wie jemand anderen umbringt, ne, dann ist natürlich ganz klar, dann siehst du, dann weißt du, okay, der ist der Mörder, das ist ein Imposter. Aber dann musst du im Chat nachher mit allen anderen, die ja immer noch davon überzeugen, dass du den wirklich gesehen hast. Der kann dann ja auch behaupten, so, nee, ich habe den anderen gesehen oder das stimmt gar nicht oder ich war nur zufällig da und wollte die Leiche auch gerade melden oder ähnliches.
Und ihr habt das dann über Voice-Chat gemacht?
Ja, genau, wir haben das über Discord dann über Voice-Chat gemacht. Und das ist natürlich sau witzig, weil das eigentliche Spiel ist sehr simpel, hat aber eine sehr tiefgehende soziale Komponente, weil du musst halt lügen, betrügen und die
ist
anderen
ja einfach
davon...
noch geiler, wenn man das nicht schriftlich macht, sondern dann halt wirklich stimmlich. Ne?
Ja, es ist super geil. Vor allem geil ist, wenn du plötzlich beschuldigt wirst, aber wirklich unschuldig bist, also wirklich ein Crewmember bist und dann überzeugt bist, so, nein, ich habe wirklich da versucht, was zu reparieren. Dann irgendjemand anders sagt so, ja, aber ich hab habe dich da und da herkommen sehen und so weiter. Also es ist wirklich schön. Also
ich sag's mal so, Reini, ich würde dich auch in die Luftschleuse schubsen, wenn ich wüsste. Ich glaube, es war Reinhard. Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, es war Reinhard. Ich
also bin das, mir sicher. Das Eigentliche, was dieses Spiel so interessant macht, ist diese soziale Komponente beim Diskutieren. Halt die anderen davon zu überzeugen, dass man halt entweder kein Imposter ist, wenn man wirklich einer ist. Dann irgendwie, man muss sich ja auch, wenn man jetzt, sagen wir mal, jemanden anderen umbringt, muss man sich ja auch irgendwie um Alibi kümmern. Man muss sich ja versuchen, eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie überzeugend ist. Man muss auch, also die hohe Kunst ist es auch, andere zu beschuldigen, wenn man selbst Imposter ist. Man kann als Saboteur auch selber Leichen melden. Also, ne, du kannst jemanden umbringen und dann sagen, so, hier, ich habe eine Leiche gefunden. Und tust dann so, als ob du nicht derjenige bist. Ne? Ja, es ist sauwitzig. Es ist wirklich sauwitzig. Schönes Ding.
Schönes Ding.
Beim nächsten Mal kannst du gerne mit.
Das wäre aber schön, Reini. Da wäre ich auch wirklich gerne mal am
Start. Wir sollten auch mal wieder sowas zusammenspielen.
Ja, wir sollten auch so mal wieder. Ach, Reini, ich vermisse das aber auch. Vielleicht können wir ja. Aber kann man das denn auch streamen, theoretisch?
Könnte man.
Aber dann sieht man halt nur das, was du tust in dem Moment dann. Ne?
Ja, das schon, aber das ist relativ, eigentlich relativ egal, solange man den Voice-Chat der anderen mithört. Die Frage ist nur, ob die anderen Bock darauf haben. Also da,
natürlich. Was interessieren uns denn Persönlichkeitsrechte? Wir sagen das gar nicht. Mein Gott, Reinhard, stell nicht so an, verdammt nochmal.
Nein,
raus damit.
Nein. Wir können zur Not nochmal was anderes zocken.
Reini, ich wollte dir noch irgendwas erzählen, aber ich habe es vergessen.
Es ging
ich bin
um
wieder
Hörbuch,
in Microsoft,
glaube ich.
Ich bin genau. Viele Leute haben mir geschrieben, ey, dein Hörbuch ist super gut. Das bei Spotify gefällt mir total gut. Warum ist das da nicht mehr abrufbar? Ganz einfach, weil ich nicht wollte, dass es auf Spotify kommt. Und das lässt sich auch simpel zusammenfassen. Man bekommt dafür als Ersteller einfach gar nichts. Null. Und seid mir nicht böse, aber das ist keine Handhabe gegenüber den Erstellern von Konsumgütern. Das sehe ich bei Musik ähnlich, nur dass da dann nochmal anders ist, weil die Abrufzahlen anders sind bei großen Musikern. Trotzdem, es macht keinen Sinn, ein Produkt zum Streamen umsonst bei Spotify anzubieten und gleichzeitig zum Verkauf anzubieten und zu sagen, also da kann ich mich auch auf die Fußgängerzone stellen, mein Buch selbst kopiert an die Leute verteilen. Irgendwie müssen die Menschen, die dieses Buch erstellt haben, ja auch davon leben können. Und das ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vorstellbar durch Spotify. Und deswegen hat der Verlag und ich eigentlich im Vorhinein schon entschlossen, dass es darauf nicht wandert. Und dann ist es aber trotzdem dort erschienen, was etwas ärgerlich war.
Ja, also das heißt ja auch prinzipiell nicht, dass es niemals dort irgendwann mal erscheint.
Nein, überhaupt nicht.
Ne? Nur nicht direkt zur Veröffentlichung. Das ist halt bescheuert. Ne?
Das ist einfach, also ich weiß, dass ihr euch freut, dass ihr es umsonst hören konntet, aber ihr müsst da auch verstehen, dass nicht nur ich hab da ja Zeit und Arbeit investiert, sondern eine Menge andere Leute auch. Und da kommt einfach null zurück bei. Und das macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Es geht jetzt auch nicht darum, Millionär zu werden durch ein Hörbuch, aber zumindest irgendeine Gegenleistung des Rezipienten sollte ja da sein.
Gibt es das eigentlich auf CD oder als digitalen Download oder so?
Nur als digitalen Download, weil CDs sich auch einfach nicht mehr lohnen.
Ja, kann ich auch verstehen. Ich wüsste nicht mal mehr, wo ich es abspielen soll. Ich habe kein CD-Laufwerk mehr, nirgendwo.
Na, viele Leute haben mir schon geschrieben, ey, warum gibt's das nicht als CD? Aber das ist einfach die Erstellung so einer CD. Das ist ja nicht eine, sondern sind dann sechs.
Ja, klar, die müssen halt gepresst werden, das muss verpackt werden, dazu muss das Cover gemacht werden, alles drum und dran. Das lohnt sich finanziell einfach nicht, ne? Also, ich habe damals bei meinem Buch, das ich geschrieben habe ich Ulstein auch gefragt, ob die daraus nicht ein Hörbuch machen wollen oder einen Verlag suchen, der daraus ein Hörbuch machen möchte, weil sich das halt auch irgendwie ich glaube 13.000 Mal oder so verkauft hat, was jetzt nicht die Welt ist, aber für ein Sachbuch schon ganz okay ist. Und wir halt mit Methodisch Inkorrekt eine recht große Audio-Community hatten. Wir haben auch ein paar hundert Anfragen bekommen, so warum gibt es das nicht als Hörbuch und so. Und die haben dann auch gesagt, das lohnt sich finanziell einfach nicht. Ne? Also das muss, also die Verkaufszahlen müssen schon in einem sehr, sehr hohen Bereich liegen, damit man damit irgendwie Gewinn macht. Also damit sich das für einen Verlag lohnt, daraus ein Hörbuch zu produzieren.
Das ist leider wirklich so. Also ich kann euch sagen, selbst bei großen Künstlern, bei sehr, sehr bekannten Hörbüchern sind die Verkaufszahlen trotzdem in den letzten Jahren nun mal durch Streaming so dermaßen in die Knie gegangen, dass es fast keinen Sinn mehr macht. Ja. Und das ist zwar ärgerlich für den Konsumenten, aber das muss man auch nachvollziehen. Also ihr würdet ja auch kein Auto bauen, wenn ihr wisst, die Produktion des Autos kostet mehr, als ihr dadurch verdient.
Ja.
Das ist marktwirtschaftlich dann einfach Selbstmord.
Ich habe hier tatsächlich auch noch die mittlerweile, weil es so lange her ist, die Rechte an meinem Buch, als also die Audiorechte zumindest. Das heißt, ich kann, wenn ich möchte, mein Buch selber als Hörbuch produzieren und mal irgendwo als digitalen
Download. Warum machst du das denn nicht?
Weil ich da bis jetzt noch nicht zu gekommen bin, aber ich könnte das tatsächlich
machen. Hä, du Wichser, setz dich einfach mal zu Hause mit deinem Headset hin und ja, liest hier schon dieses blöde Buch
ja,
vor.
Ja, das könnte ich mal machen. Ich muss mal gucken, wie ich das dann verteile.
Das,
ja. Ja, kann ich mal machen.
Bist,
ja, ist
kann,
gut.
Ja, kann ich mal machen, kann ich mal machen. Ja, ja, ja. Nicht kann ich mal machen, 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 machen. Machen, einfach mal machen. Einfach mal sich hinsetzen, mal auf den Podex setzen, das finde ich immer so eine schöne Formulierung, auf den Podex setzen und dann einfach mal machen.
Du erinnerst dich noch an ein paar administrative Anfragen, die ich dir vor 2 Wochen bezüglich dieses Projekts hier gestellt habe. Herr Bielendorfer, einfach mal machen.
Reini, bei mir verhält sich das ja alles anders. Du musst dir vorstellen, mein Lifestyle ist schnell, ist unstet. Ne? Ich bin ja eigentlich im weitesten Sinne sowas wie ein Rockstar. Also ich weiß morgens
Ehrenmann.
Nicht, abends auf, weil Ehrenmann. Ich bin Ehrenpfleger. Eigentlich bin ich für dich bin ich ein Ehrenpfleger. Ja,
dein ne? Leben ist nicht so verbuggt, ne? Das, du bist nicht lost, du cringest nicht so viel.
Ich cringe nicht so viel, das, aber ich bin
du,
schon.
Du bist nicht so ein Smombi wie die anderen, ne? Also bei dir läuft's.
Was ist denn?
Bei dir läuft's.
Smombi hat es noch niemals vorgelesen.
Du merkelst nicht.
Ich merke. Alter, jetzt willst du aber zum Abschied nochmal alle droppen, die du gelesen hast.
Ne? Ja, ich habe die Liste gerade offen, ne? Also.
Komm,
du musst einfach mal fly
raus,
sein.
Du musst, oh Gott, das ist unangenehm. Oh,
gönn dir, komm, gönn dir.
Gönn
dir ein bisschen den Fame. Ne? Zeig, dass du der Babbo bist. Ne? Gediegen. Mach das gediegen. Das
oh, Reini, ey, bei niemandem kommt das, also wirklich bei niemandem auf der Welt kommt das so cringy rüber wie bei dir. Das muss man einfach mal sagen. Das ist wirklich, wirklich schlimm.
Das schlimmste Wort, das ich hier gelesen habe, ist von 2017. Tinderjährig. Du bist Tinderjährig. Alt genug sein, um Tinder nutzen zu dürfen.
Tinder. Hast du eigentlich je getindert, Reini?
Darüber rede ich nicht, nein.
Oh. Erzähl es, du dummes Schwein. Komm, sag.
Ja.
Oh, bitte, erzähl es.
Folgendermaßen, ich habe mir diese App tatsächlich mal installiert und habe mir das Ganze mal angeguckt. Und, ich weiß nicht mehr, dann ist.
Läuft da jetzt Musik?
Ja, ich würde gerne erzählen, aber wir müssen langsam zum Ende kommen.
Reinhard, mach die Musik aus jetzt! Reinhard, mach die Musik
Tschüss.
Aus!
Tschüss!
Reinhard, nein, aus der Nummer kommst du nicht raus.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
Yeah.